zu etwas kommen wie die Jungfrau zum Kind. Diese Redewendung hat ihren Ursprung in der Begebenheit unseres heutigen Bibelwortes, das wir vorhin gehört haben. Nur, dass Maria ja im wahrsten Sinn des Wortes genau das erlebt, eben wie die Jungfrau zum Kind kommt. Und sie erlebt auch, was mit dieser Redewendung ja bis heute auch verbunden ist, wenn sie völlig säkular verwendet wird. Ich bin zu etwas gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Da sagt jemand, wenn sich etwas ereignet hat, völlig überraschend. Absolut unverdient, ohne das eigene Zutun und irgendwie auch wundersam oder wunderbar. Heute Morgen möchte ich mit euch diesem Wunder nachspüren, diesem Wunder vor 2000 Jahren und dann auch dem Wunder, das ja mit dieser Redewendung ja bis heute verbunden ist, dass wir einen Gott haben, mit dem wir rechnen können. Überraschend, unverdient, ohne unser Zutun, wunderbar. Und dann, wie Maria aber auch, gefragt werden, und, bist du dabei? Also, wie die Jungfrau zum Kind kommt oder wie Gott noch heute handelt, ein erstes überraschend, unverdient und ohne eigenes Zutun. Ich meine, keine Ahnung, womit Maria beschäftigt war an diesem Tag, ob sie gerade beim Frühstücken war oder die Wäsche in die Waschmaschine stopfen oder ob sie zum Einkaufen wollte. Plötzlich ist da dieser Besuch. Hallo Maria, was machen die Hochzeitspläne? Wie geht's dem Josef? Und sind eure Möbel schon da? Nix davon, was so ein normaler Besuch vielleicht gefragt hätte, sondern sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Und unser einer denkt sich noch, wow, und man kann es erahnen, wie ihr die Glubscher rausgefallen sind, die Ohren geklingelt haben oder die Kinnlade auf die Sandalen gekippt ist. Was ist denn das? Während andere auf den Brief vom Himmel warten, um Gottes Ruf zu hören oder bei offenem Fenster schlafen, um diesen Ruf nicht zu verpassen, geschieht hier etwas völlig Überraschendes, Unplanbares. Gott kommt überraschend. Mein überraschend ist ja auch der Ort Nazareth, von dem bis hier im Neuen Testament nie irgendwo überhaupt die Rede war, erstmals hier erwähnt. Weshalb Nazareth? Auch das für mich einen Gedanken wert heute Morgen. Selbst in unbedeutenden Dörfern kann etwas geschehen. Selbst in unbedeutenden Dörfern wie diesem Nazareth im Grenzgebiet im Norden Israels, Grenze zu diesen nichtjüdischen heidnischen Nachbarvölkern, völlig unbekannt, bisher unerwähnt. Und bis heute kein Ort und kein Haus in diesem Ort ist zu abgelegen dafür, dass Gott kommt, auch zu dir. Und das wünschen wir uns ja auch, eine Platzanweisung Gottes für unser Leben. Wünschen wir uns ja auch, gebraucht zu werden, dass wir am richtigen Platz sind mit unseren Gaben, zum Segen für andere, zur Ehre Gottes. Wir haben ja das Anliegen, etwas zu bewirken und wollen dafür am richtigen Platz sein. Aber die Erzählung heute Morgen lehrt uns, Gott kommt überraschend. Und wenn wir uns das wünschen, dass Gott zu uns kommt, dann ist auch deutlich und macht es Sinn, das so im Hinterkopf zu haben, du bist nicht Maria. Und deshalb brauchst du auch nicht darauf zu warten, dass ein Gottes Engel vor deiner Tür steht und dir eine Ansage macht. Und du bist auch nicht Mose. Und deshalb brauchst du auch nicht darauf zu warten, dass ein Dornbusch vor dir brennt, um zu wissen, was jetzt für dich dran ist. Gott kommt überraschend. Hilfreich ist es, dass wir mit Gott leben im Alltag, mit ihm im Gespräch sind, vertraut sind mit seinem Wort, das hilft definitiv auch, die Überraschung zu verstehen und Gott dahinter zu sehen, wenn er dir begegnet, mitten in einer total alltäglichen Situation oder in einer Unterhaltung mit jemand aus der Gemeinde. Jesus, meine Schafe hören meine Stimme. Und das dürfen wir glauben. Und dort, wo wir mit ihm leben, halten wir uns an diese Verheißung. Und Maria ermutigt uns, offen zu sein für Gottes überraschendes, unplanbares Handeln. Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Übrigens kann man auch so übersetzen, freue dich, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Im Griechischen dasselbe Wort, übrigens wieder dasselbe Wort wie vorhin im Wochenspruch. Paulus, wenn er uns zuruft, freuet euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freuet euch. Wen Gott grüßt, könnte man sagen, den packt die Freude. Wen Gott grüßt, den packt die Freude. Auch das, wenn Gott was von mir will, ich weiß nicht so recht, ob ich das will. Wen Gott grüßt, den packt die Freude. Deutlich hier in einem und demselben Begriff beide Übersetzungen drin. Gott will dir Freude schenken. Und wenn in diesen Tagen, in diesen Zeiten unsere Gesellschaft an Freude mangelt und wenn es dir an Freude mangelt und du sagst, ja, danach sehne ich mich nach neuer Freude, dann sieh auf den Gott, der überraschend und unplanbar kommt, voller Gnade und dich grüßt. Sei gegrüßt. Freu dich. Und die Begründung, der Herr ist nahe. Zweimal bei Paulus und der Engel Maria gegenüber. Und heute für dich, der Herr ist nahe. Sei gegrüßt. Freu dich. Hier ist neue Freude, nach der du dich sehnst. Freude unabhängig von dem Berg, der vor dir liegt, unabhängig von der Entscheidung, die zu treffen ist, unabhängig von den Folgen, die diese Entscheidung vielleicht mit sich bringt, freu dich, der Herr ist nahe. Wie die Jungfrau zum Kind kommt oder wie Gott noch heute handelt, das zweite, definitiv wunderbar. Da sprach Maria zu dem Engel, wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß? Der Engel antwortete, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Wie die Jungfrau zum Kind kommt, definitiv wunderbar. Mit der Verlobung ist der Ehevertrag geschlossen. Und trotzdem ist Maria noch nicht in das Haus ihres Verlobten Josef eingezogen. Sie leben noch nicht zusammen und haben sich auch nicht heimlich getroffen, um miteinander zu schlafen. Der Evangelist Lukas hebt das ja zweimal in einem Satz hervor, dass Maria noch Jungfrau ist. Und ich denke mir, weshalb tut sich die Welt eigentlich damit so schwer? Es musste doch auch verstandesmäßig genau so sein. Denn nur so, über diese Geburt als Jungfrau, konnte Maria eben als jungfräuliche Mutter und mit Gott als Vater, konnte Jesus nur wahrer Mensch und wahrer Gott zugleich sein. Ohne Maria wäre Jesus als Gott in diese Welt gekommen und über den Dingen geschwebt. Er hätte unsere Niedrigkeit, von der auch Maria dann im Lobgesang spricht und die jeder von uns Tag für Tag durchbuchstabiert, allenfalls von oben herab betrachtet, aber doch nicht auf sich genommen, ohne Maria und die Geburt durch sie. Aber wenn Josef oder wer auch immer sonst der Vater wäre und nicht Gott, dann wäre das Problem genauso schlimm. Weil Jesus dann einer wäre wie du und ich, mitten im selben Schlamassel, ohne die Kraft der Gottheit des Vaters uns zu erlösen. Jetzt gibt es auch Theologen, die meinen, ja, natürlich, tolle Vorstellung, Jesus wahrer Gott, wahrer Mensch, tolles Bild. Also erfinden wir mal eine Geschichte dazu oder unterstellen dem Lukas oder wem auch immer, dass er hier eine Geschichte dahinter erfunden hat, um diese tolle Idee, wahrer Gott, wahrer Mensch zu verbreiten. Wer Lukas liest, Apostelgeschichte oder das Evangelium, mit diesen vielen Details, sieht, was Lukas ja auch für sich in Anspruch nimmt und wie er uns überliefert wird. Lukas ist Historiker durch und durch. So führt er ja auch sein Evangelium ein, indem er sich als Historiker erkenntlich gibt und seine, was er aufgeschrieben hat, in beiden Büchern zeugt zutiefst von historischen Details, die kein Mensch erfinden würde. Jesus ist wahrer Gott und wahrer Mensch, weil die Jungfrau zum Kind gekommen ist durch ein Wunder des Heiligen Geistes Gottes. Und darin liegt unser Segen, genau in diesem Wunder. Interessant auch, nirgendwo ist von einer göttlichen Zeugung die Rede. Lukas verwendet den Begriff der Überschattung. Und damit macht er ja nicht nur inhaltlich etwas deutlich, kein Zeugungsakt oder ähnliches, sondern er zieht mit diesem Begriff zugleich eine Linie zum ersten Bund Gottes mit seinem Volk Israel in der Wüste. Wenn in 2. Mose 40 davon die Rede ist, dass Gott in einer Wolke die Stiftshütte mit seiner Gegenwart überschattet. Derselbe Begriff. Gott überschattet die Stiftshütte als Ort seiner Präsenz. Er kommt hier mit seiner Gegenwart, indem er diese Stiftshütte überschattet, so wie jetzt der Heilige Geist über dich kommen wird. Und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Und dann, auch faszinierend, wie gerade auch mit dieser Erzählung, wie das Lukas ja auch stark macht, diese Begebenheit, der Anfang des irdischen Lebens von Jesus und das Ende seiner Erdenzeit, beides wunderbar miteinander in Beziehung treten. Wenn Jesus am Ende der Erdenzeit von den Toten aufersteht, genauso wenig mit unseren Kategorien erklärbar wie die Empfängnis durch den Heiligen Geist. Beide Male wunderbar, und wir können nur mit dem Engel feststellen, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Wieder wörtlich übersetzt, kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. In den biblischen Sprachen ist das Wort immer nie nur etwas Verbales, sondern immer gleichzeitig auch übersetzbar mit Ereignis. Im Deutschen kennen wir es noch in der Sprechakttheorie bei deklarativen Sprechakten, wenn zum Beispiel auf dem Standesamt der Standesbeamte sagt, hiermit erkläre ich sie zum Mann und Frau, dann hat sich mit einem Satz definitiv eine ganze Welt verändert für diese zwei Menschen. Und so ist in den biblischen Sprachen auch, das Wort Gottes ist immer Ereignis. Wenn Gott spricht, dann geschieht etwas. Bei Gott ist kein Ding unmöglich, kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Und in dieser Gewissheit leben auch wir heute. Wie Gottes Handeln überraschend ist, unplanbar, gnadenvoll und wunderbar. Im Leben von Jesus, so überspannt Gott das Leben von Jesus von dieser Überschattung durch den Heiligen Geist bis hin zur Auferstehung von den Toten. Und genauso wunderbar darfst du mit Gott rechnen, weil er derselbe ist gestern, heute und in Ewigkeit. Sollte diesem Gott etwas unmöglich sein? Wie die Jungfrau zum Kind kommt oder wie Gott noch heute handelt, ein drittes und letztes, indem sich Menschen auf Gott einlassen. Da sagte Maria, ich diene dem Herrn, es soll an mir geschehen, was du gesagt hast. Machen wir uns die Situation noch mal klar. Damals, vor 2000 Jahren. Diese Situation, in der Maria sich auf Gott einlässt und Ja sagt. Maria, sie war einem Mann versprochen und das rechtsgültig. Und sie weiß genau, was vor allem in der gesellschaftlichen Ordnung damals damit auf dem Spiel steht, wenn sie sich jetzt auf das einlässt, was ihr der Engel hier gerade sagt. Damit steht ihre Ehre auf dem Spiel und Ehre ist in dem Fall ihre ganze Existenz. Es steht ihre Ehe auf dem Spiel, die ja noch gar nicht begonnen hat. Rechtsgültig zwar, aber noch nicht vollzogen. Aber sie sagt ja. Die Frage, ob wir eine Jungfrauengeburt für möglich halten oder allgemeiner, was Gott kann und was wir ihm zutrauen, ist das eine. Aber noch herausfordernder finde ich die Frage, sagen wir, ja, wenn Gott mich herausfordert, ist die erste Frage nach Gottes Allmacht eher eine Anfrage an unseren Verstand. So ist die zweite Frage eine Anfrage an mein Leben. Bin ich bereit, meinen Verstand diesem Gott unterzuordnen? An dem zu glauben, der Wunder tun kann bis heute, das eine, aber mindestens so gravierend, bin ich bereit, mein Leben dem zur Verfügung zu stellen, der dich beruft. Wenn etwas auf dem Spiel steht, sage ich dann immer noch ja zu Gott. Maria lebt es uns vor. Sie vertraut dem, der zu ihr kommt und dem, der sie berufen hat. Ich schließe mit einer letzten sprachlichen Beobachtung. Im griechischen Urtext des Neuen Testamentes ist der Gruß, du Begnadete, ein Verb. In Partizipialform, aber ein Verb. Und im gesamten Neuen Testament kommt dieses Verb nur noch einmal vor. Paulus verwendet es ebenfalls ganz bewusst im Epheserbrief. Wenn er dort jetzt durch den Marien- und Gottessohn Jesus Christus uns, dich und mich, denselben Gruß hören lässt. Du Begnadeter, du Begnadete. Und plötzlich bist du es, du Tochter und du Sohn Gottes. Denn, Zitat Paulus Epheser 1, 5 und 6, Gott hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein. Durch Jesus Christus hat uns vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. Begnaden hat im Griechischen hier auch wieder ein Verb. Begnadet sein als Verbform nur an diesen beiden Stellen. Für mich kein Zufall, dass Paulus so die Brücke schlägt zur Berufung Marias. Und der Gottessohnschaft Jesu, den sie gebären wird, und der Würde, du bist Sohn und Tochter Gottes durch die Gnade Jesu Christi, du Begnadete und du Begnadeter. Du bist begnadet durch die herrliche Gnade, überraschend, völlig unverdient, ohne dass du nur auch irgendwas dazu beitragen konntest. Wunderbar. Und so kommt nicht nur die Jungfrau zum Kind, sondern du darfst durch seine Gnade ein Kind Gottes werden und zu deinem Vater im Himmel kommen, heute und wenn es einmal heimgeht, zu ihm. Amen. Danke, Vater im Himmel, für dieses Wunder. Danke, dass du uns, Jesus, deinen Sohn gesandt hast, um uns zu erlösen. Überraschend, unverdient und wunderbar. Danke für deine Gnade, die uns zu deinen Kindern macht. Und danke, dass sich Maria darauf eingelassen hat, in allen Zweifeln und Fragen und Sorgen. Hilf uns heute, offen zu sein für dich und für deine Führung und für das, wo du uns gebrauchen willst. Und stärke uns das Vertrauen auf dich und auf deine Güte. Und dass du uns Freude schenken willst, auf dass wir mit Maria nur sagen können,
Gloria, mein Herz singt.